Es war eine alte Idee von Stephen Hawking. Schwarze Löcher so alt wie die Zeit selbst könnten die verborgene dunkle Materie sein. Es war jahrzehntelang in Ungnade gefallen, aber eine Reihe von Studien hat gezeigt, wie diese unglaublich spannende Theorie tatsächlich funktionieren kann. Schwarze Löcher können einfach nicht aufhören, uns zu faszinieren. Sie sind elegant und doch so zerstörerisch. Ihre Schwärze macht es schwierig abzuschätzen, wie viele schwarze Löcher im Kosmos leben und wie groß sie sind. So war es eine echte Überraschung, als die ersten Gravitationswellen im September 2015 im LIGO durch die Detektoren schlugen. Zuvor hatten die größten sterngroßen schwarzen Löcher die 20-fache Sonnenmasse erreicht. Diese neuen waren jeweils etwa 30 Sonnenmassen. Nicht unvorstellbar, aber seltsam. Als LIGO sich einschaltete und sofort hörte, wie diese Art von Objekten miteinander verschmolzen, stellten Astrophysiker fest, dass dort draußen mehr schwarze Löcher lauern müssen, als sie gedacht hätten. Viel, viel mehr. Und bevor wir weitermachen, würde ich gern euch danken. Wie immer fürs fleißige Kommentieren und fürs fleißige Daumen nach oben geben. Ihr seid einfach nur großartig, wirklich. Und daher möchte ich euch etwas zurückgeben. Auf meinem Discord-Channel gibt es für euch monatliche tolle Wallpaper zum Runterladen. Also falls ihr gern einen für euren Desktop haben möchtet, ruhig mal vorbeischauen. Und jetzt zurück zum Thema. Die Entdeckung dieser seltsamen Exemplare hauchte einer alten Idee neues Leben ein. Eine, die in den letzten Jahren an den Rand gedrängt worden war. Wir wissen, dass sterbende Sterne schwarze Löcher bilden können. Aber vielleicht wurden auch während des Urknalls selbst schwarze Löcher geboren. Eine verborgene Population solcher ursprünglichen oder primordialen schwarzen Löcher könnte möglicherweise dunkle Materie darstellen. Eine für uns verborgene Macht. Immerhin hat sich trotz jahrzehntelanger Suche kein Teilchen der dunklen Materie gezeigt. Was wäre, wenn die Zutaten, die wir wirklich brauchen, um dunkle Materie erklären zu können, schwarze Löcher sind? Und sie die ganze Zeit unter unserer Nase wären? Für diese Theorie sind die offiziellen Papiere unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die Theorie wurde von einem Team aus der Johns Hopkins University entwickelt, unter der Leitung von Mark Kamionkowski. Yassin Ali Hamoud, ein Astrophysiker an der New York University, der zuvor im Kamionkowski-Team war, untersuchte, wie sich diese Art von schwarzen Löchern auf die Erkennungsrate von LIGO auswirken sollte. Er berechnete, dass wenn das Baby-Universum genug schwarze Löcher hervorbrachte, um dunkle Materie zu erklären, sich diese schwarzen Löcher im Laufe der Zeit zu binären Paaren niederlassen, sich immer näher umkreisen, mit einer Geschwindigkeit verschmelzen würden, die tausendfach höher ist als die von LIGO beobachtet. Er forderte andere Forscher auf, die Idee weiter mit alternativen Ansätzen zu untersuchen. Aber viele haben die Hoffnung verloren. Das Argument war so verdammt, dass Kamionkowski sagte, er habe sein eigenes Interesse an der Hypothese verloren. Jetzt jedoch nach einer Flut neuer Veröffentlichungen scheint die ursprüngliche Theorie des Schwarzen Lochs wieder zum Leben erweckt worden sein. Carsten Jademczyk, Kosmologe an der University von Montpellier, zeigte in einer neuesten Veröffentlichung, wie eine große Population primordialer schwarzer Löcher zur Kollision führen kann, die perfekt mit den Beobachtungen von LIGO übereinstimmen. Wenn seine Ergebnisse korrekt sind, und es scheint eine sorgfältige Berechnung zu sein, die er durchgeführt hat, würde dies den letzten Nagel in den Sarg unserer eigenen Berechnung setzen. Es würde bedeuten, dass sie tatsächlich die dunkle Materie sein könnten. So einige Physiker. Die ursprüngliche Idee stammt aus den 70er Jahren, mit den Arbeiten von Stephen Hawking und Bernard Carr. Hawking und Carr argumentierten, dass in den ersten Sekundenbruchteilen des Universums kleine Schwankungen seiner Dichte glückliche oder unglückliche Regionen mit zu viel Masse ausgestattet haben könnte. Jede dieser Regionen würde in ein schwarzes Loch kollabieren. Die Größe des schwarzen Lochs wird vom Horizont der Region bestimmt. Jede Materie am Horizont würde die Schwerkraft des schwarzen Lochs spüren und hineinfallen. Hawkings grobe Berechnungen zeigten, dass die schwarzen Löcher, wenn sie größer als kleine Asteroiden wären, noch heute im Universum lauern könnten. Weitere Fortschritte wurden in den 90er Jahren erzielt. Bis dahin hatten Theoretiker auch die Theorie der kosmischen Inflation, wonach das Universum unmittelbar nach dem Urknall einen Ausbruch an extremer Expansion erlebte. Die Inflation könnte erklären, woher die anfänglichen Dichteschwankungen gekommen wären. Als das Universum neu war, brudelte all seine Materie und Energie in einem undenkbar heißen Plasma. Nach einer kurzen Zeit kühlte sich das Universum ein wenig ab und die losen Quarks und Gluonen des Plasmas konnten sich zu schweren Partikeln zusammenbilden. Mit einigen der blitzschnellen Partikeln, die jetzt zusammengeklebt waren, sank der Druck. Dies hätte dazu beigetragen, dass mehr Regionen in der Zeit zu schwarzen Löchern kollabierten. In den 90er Jahren verstand jedoch niemand die Physik einer fluiden Konsistenz aus Quarks und Gluonen gut genug, um genaue Vorhersagen darüber zu treffen, wie sich dieser Übergang der Materie auf die Produktion von schwarzen Löchern auswirken würde. Theoretiker konnten nicht sagen, wie massiv die uralten schwarzen Löcher sein sollten oder wie viele zu erwarten wären. Außerdem schienen Kosmologen nicht wirklich primordiale schwarze Löcher zu brauchen. Astronomische Untersuchungen suchten nach Himmelsflecken in der Hoffnung, ein Meer dichter, dunkler Objekte wie schwarze Löcher am Rand der Milchstraße zu finden, aber sie fanden nicht viele. Stattdessen glaubten die meisten Kosmologen, dass dunkle Materie aus ultraschüchternen Partikeln besteht, die WIMPs genannt werden. Und die Hoffnung schwanden, dass entweder speziell gebaute WIMP-Detektoren, Large Hadron Collider, bald harte Beweise dafür finden würde. Mit dem Problem der dunklen Materie und ohne Beobachtungen, die auf etwas anderes hindeuten, wurden primordiale schwarze Löcher zu einem akademischen Rückstau. Natürlich wurden in den letzten Jahrzehnten weder WIMPs noch neue Partikel gefunden, außer dem lang vorhergesagten Higgs-Boson. Dunkle Materie bleibt dunkel. Heute ist jedoch noch viel mehr über die Umgebung bekannt, aus der primordiale schwarze Löcher entstanden sein könnten. Physiker können nun berechnen, wie sich Druck und Dichte aus dem Quark-Gluon-Plasma am Anfang des Universums entwickelt hätten. Zunächst wurden die Quarks und Gluonen zu Protonen und Neutronen zusammengeklebt. Das verursachte einen Druckabfall und hätte einen Satz primordialer schwarzer Löcher hervorbringen können. Während sich das Universum weiter abkühlte, bildeten sich Partikel wie Pionen, die einen weiteren Druckabfall und einen möglichen zweiten Ausbruch der schwarzen Löcher verursacht. Zwischen diesen Epochen erweiterte sich der Raum selbst. Die ersten schwarzen Löcher könnten etwa eine Sonnenmasse an Material vom Horizont um sich herum verschlucken. Die zweite Generation aus den Pionen könnte vielleicht 30 Sonnenmassen schwer sein, genau wie die seltsamen Objekte, die LIGO erfasste. Gravitationswellen sei Dank. Innerhalb von Wochen nach den ersten Ankündigungen der Gravitationswellen von LIGO im Jahr 2016 erwachte die ursprüngliche Hypothese der uralten schwarzen Löcher wieder zum Leben. Aber im folgenden Jahr stellte Ali Hamoud mit seinem Argument fest, dass primordiale schwarze Löcher viel zu oft kollidieren würden, was eine große Hürde ergab, die es erst zu überwinden galt. Physiker nahmen die Herausforderung an. Ali Hamoud hatte seine Arbeit analytisch durch Gleichungen erledigt. Aber als Carsten Jademczyk numerische Simulationen desselben Problems erstellte, fand er eine Wendung. Primordiale schwarze Löcher würden tatsächlich Binärpaare bilden. Jademczyk kam jedoch zu dem Schluss, dass sich in einem Universum voller schwarzer Löcher oft ein drittes schwarzes Loch zu dem ursprünglichen Paar nähert und mit einem von ihnen die Plätze wechselt. Dieser Vorgang würde sich immer wiederholen. Mit der Zeit würde dieses Schwingen von Partner zu Partner binäre schwarze Löcher mit fast kreisförmigen Bahnen hinterlassen. Diese Partner würden unglaublich langsam kollidieren. Selbst eine riesige Population an uralten schwarzen Löchern würde so selten verschmelzen, dass die gesamte Hypothese immer noch in die von LIGO beobachtete Fusionsrate passt. Seine Arbeit wurde im Juli veröffentlicht, die natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Er baute auch auf Arbeiten auf, die voraussagten, dass primordiale schwarze Löcher in dunklen Gruppen sitzen würden, deren Durchmesser etwa so groß ist wie der Abstand zwischen der Sonne und dem nächsten Stern. Jeder dieser Cluster könnte etwa 1000 schwarze Löcher enthalten, die zusammengefercht sind. Die 30 Sonnenmassengiganten würden in der Mitte sitzen. Die häufigeren kleinen würden den Rest des Raums ausfüllen. Und diese Cluster würden überall dort lauern, wo Astronomen dunkle Materie für möglich halten. Wie bei Sternen in einer Galaxie oder Planeten, die die Sonne umkreisen, würde die Umlaufbahnbewegung jedes schwarzen Lochs verhindern, dass es ein anderes verschlingt. Außer bei diesen ungewöhnlichen Fusionen, die von LIGO beobachtet wurden. In einem zweiten Artikel berechnete Jademczyk genau, wie ungewöhnlich diese Fusionen sein sollten. Er berechnete die großen schwarzen Löcher, die LIGO beobachtet hat, und die kleineren, die LIGO nicht beobachtet hat. Kleine schwarze Löcher würden schwache, hohe Signale erzeugen und müssten in der Nähe sein, um erkannt zu werden. Ich war natürlich fassungslos zu sehen, dass ich nacheinander die richtige Rate hatte, sagte er. Befürworter der ursprünglichen Hypothese des schwarzen Lochs haben noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Die meisten Physiker glauben immer noch, dass dunkle Materie aus einer Art Elementarteilchen besteht, das teuflisch schwer zu erkennen ist. In der Zwischenzeit untersuchten andere Physiker verschiedene Aspekte der Theorie. Die vielleicht stärksten Einschränkungen für primordiale schwarze Löcher ergeben sich beispielsweise aus der Suche nach dem Mikrolenseneffekt. Bei diesen Bemühungen überwachen Astronomen helle, aber entfernte Quellen und warten darauf, ob ein dunkles Objekt vor ihnen vorbeikommt. Diese Untersuchungen haben lange Zeit eine gleichmäßig verteilte Population kleiner schwarzer Löcher ausgeschlossen. Aber wenn ursprüngliche schwarze Löcher in einer Reihe von Massen existieren und wenn sie in dichten, massiven Clustern gepackt sind, könnten diese Ergebnisse weniger bedeutsam sein, als die Forscher dachten. Kommende Beobachtungen könnten letztendlich auch diese Frage klären. Die Europäische Weltraumorganisation hat kürzlich zugestimmt, eine wichtige zusätzliche Funktion für das kommende Nancy Grace Weltraumteleskop der NASA bereitzustellen, mit der bahnbrechende Mikrolinsenstudien durchgeführt werden können. Aber was meint ihr zu dieser Theorie? Bitte respektvoll eure Meinung äußern. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls es euch gefallen hat, bitte hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich persönlich unterstützen wollt, habe ich unten in der Videobeschreibung meinen Patreon-Account verlinkt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge der Entropy.